Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel.
It's Rick, baby.
Herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Folge Plan Z, denn ich sitze hier im Wohnzimmer von Heinz Stück. Im Arbeitszimmer, ich korrigiere direkt, im Arbeitszimmer von Heinz. Ich glaube, ich habe vor ein paar Folgen mal erzählt, dass ich die Dokumentation auf Netflix gesehen habe, The Man Who Wants to See It All, über Heinz. Und jetzt ist Heinz hier im Podcast zu Gast. Hallo.
Ja, ich bin hier. Das ist nicht nur mein Arbeitszimmer, sondern auch mein Schlafzimmer. Guck, rechts davon.
Ja, wir sitzen hier in Hövelhof. Das ist in der Nähe. Wo ist das? In der Nähe von Paderborn, oder?
Ja.
Bielefeld.
Also ich mache Hövelhof berühmt. Das weiß jeder dann.
Das weiß jeder. Und Heinz hat wirklich eine ganz, ganz besondere Lebensgeschichte. Und ich freue mich sehr, dass wir dich und deine Geschichte in dieser Folge kennenlernen.
Ja, das ist eine lange Geschichte.
Das ist eine ganz lange Geschichte, denn und das verbindende Glied zwischen uns beiden, kann man so sagen, ist das Fahrrad.
Das Fahrrad.
Denn Heinz ist, wie lange bist du gefahren? 52 Jahre, ne, um die Welt.
Also insgesamt, also ununterbrochen praktisch waren es 51 Jahre. Das erste Mal zurück in Hövelhof. Ne?
Nach 51 Jahren.
Aber ich bin natürlich nicht ununterbrochen gerade. Ich bin im Amazonas gewesen, habe mich mit Kanus gefahren. Das war schon 3-4 Monate, wo ich das Fahrrad irgendwo stehen hatte. Das ist auch passiert. Ne? Und Basen habe ich gehabt, in Frankreich zum Beispiel, da diese berühmte Tour de France begann. Ja. Und jemand hat mir eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Und so bin ich dann immer wieder als Basis bin ich wieder hin. Das wurde schwierig, weil ich bin dann überall in allen Ländern schon gewesen, fast alle Länder. Und habe dann irgendwann mal entschlossen, ich will alle Länder der Welt sehen. Und dann hat sich das entschieden, wo war ich noch nicht. Und so sind die Routen dann. Und dann brauchte ich auch Geld wieder, weil das wurde schwierig. Ich musste mit Flugzeugen, die Inseln im pazifischen Raum, ist alles teuer gewesen. Ja. Und ich habe dann auch irgendwann mal wohlbetuchte Menschen kennengelernt, die dann sagten, also, wo willst du ja nächstes hin? Ja, es kommt drauf an, wie viel Geld da ist. Und dann haben sie dann ein paar Tausend da auf den Tisch gelegt. Zum Beispiel, so habe ich das dann auch geschafft, dann im Endeffekt alle Länder zu sehen. Aber das ist schon seit 1996 war das letzte Land. Und da konnte ich auch nicht aufhören. Da ist ja einfach mein Lebensinhalt geworden.
Ja, ja, ja.
Und so habe ich dann Neues. Und dann hat sich herausgestellt, dass es sehr viele Leute gibt, die auch Länder sammeln. Ne? Mhm. Und ich habe da eigentlich mit denen nie was zu tun gehabt. Aber dann bin ich in die Clique geraten. Und auf einmal, wo man alle Länder, das gibt genügend Leute, die in allen Ländern waren. Und da muss man dann alle Territorien und solche Sachen auch noch machen. Ne? Und das habe ich nie geschafft. Also in Antarktik und so, da kommt man ja auch nicht hin. Aber ich habe dann noch weitergemacht, bis ich irgendwann mal gesagt habe, 50 Jahre ist genug. Ne?
Mit 50 Jahre mit dem Rad um die Welt. In wie vielen Ländern warst du denn?
Ich war 50 Jahre unterwegs, da war ich irgendwo in Kambodscha. Also da musste ich ja noch ein Stück weitermachen.
Ja, ja, ich weiß, also das kann man, glaube ich, direkt von Anfang an mal sagen, wer die Doku noch nicht gesehen hat auf Netflix, The Man Who Wants to See It All, eine absolute Empfehlung, das sich mal anzuschauen. Und umso mehr freut es mich, dass du jetzt hier im Podcast zu Gast bist. Ich finde es sehr witzig auch, wie die Anfrage zustande gekommen ist. Ich habe die Doku gesehen, ich habe direkt gedacht, du bist ein sehr interessanter Gast für den Podcast. Ich habe dich angefragt und ja, du hast eine E-Mail-Adresse, du hast eine Facebook-Seite. Das hat 3, 4, 5 Wochen gedauert, bis die Antwort kam.
Ich bediene das nicht. Also ich habe jemanden, der das macht und der macht es sehr gut. Ich habe zwar schon Facebook lange, aber das wusste ich gar nicht mal. Ein Türke hat meinen Namen geklaut und hat das, kann man ja.
Ja.
Und wusste ich gar nicht. Und dann hat aber ein Bekannter hat das herausgefunden und hat sich dann mit dem in Verbindung gesetzt. Und hat dann versucht, das ein bisschen zu vermarkten. Es ist aber auch nicht viel daraus geworden. Bis eines Tages einer vor der Tür stand hier und sagte, hier ist das Museum von Heinz Stücke. Moment mal, das weiß ich ja nicht einmal. Ne?
Ja.
Und das war einer, der den Globetrotter-Club in Dänemark leitet oder mitmacht, aber ein Deutscher ursprünglich. Und der hat sich dann erwiesen als sehr, sehr tüchtig und hat dann gesagt, okay, ich mache deine Administration für das Facebook. Go ahead. Und daraus ist dann erstmal das Facebook, das er regelmäßig bedient. Und dann später, also der Film ist ja noch eine andere Sache.
Ja.
Aber die den Film gesehen haben, die googeln dann.
Ja.
Und die finden dann, dass ich auch auf Facebook bin und dass ich dann ein Buch habe zum Beispiel. Und das ist dann plötzlich explodiert, die ganze Sache. Und auf einmal kommen Leute wie
Wie ich jetzt heute. Jetzt sitze ich auf einmal bei dir hier im Arbeitszimmer. Und es war auf jeden Fall, das wollte ich nämlich erzählen, das fand es sehr witzig, weil dann ich die E-Mail eine Antwort bekommen habe und gesagt habe, ja, Heinz hat Lust, ruf den mal auf seinem Festnetz an.
Ja.
Und ich werde dieses Jahr 30 Jahre alt.
Ja.
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal jemand auf dem Festnetz angerufen habe.
Ja, aber das hast du jetzt gemacht.
Jetzt habe ich es gemacht.
Bist du hier.
Und wir haben sehr, sehr interessante Telefonate schon geführt. Also ich musste wirklich sehr lachen. Du bist sehr, sehr unterhaltsam und witzig. Und es war auf jeden Fall sehr witzig, einfach dich anzurufen und zu sagen, hallo, Heinz, ich bin's, Rick, ich würde gerne einen Podcast mit dir aufnehmen.
Ja, ich bin so ein bisschen Mr. Analog geblieben und ich freue mich auch, alles immer anfassen zu können und zu sehen. Ich habe immer das Sprichwort, also aus dem Auge, aus dem Sinn. Und das trifft zu auf die Digitalisation und auf das Internet. Aber du suchst was und findest was, das ist ja. Aber du bist nicht konfrontiert damit. Außer du wirst darauf gezeigt. Ne? Und dann kriegst du natürlich alle Informationen heute. Es gibt unglaublich, also wir suchen, wir haben jetzt den Namen für diese Meeresengen da bei Kaliningrad und nach Klaipeda hin und ich wusste nicht mehr den Namen. Ne? Und das ist dann eigentlich die eine Näherung heißt. Das haben wir jetzt, also hat er einfach mal geguckt auf sein Smartphone und auf einmal hat er eine Antwort dafür gehabt.
Das ist das Digitale, das Gute heutzutage. Ja. Aber wir sind eigentlich schon perfekt beim Thema, weil bevor wir richtig anfangen und ich dich mit meinen Fragen löcher, die ich zu dir und deiner Person habe und deiner Reise, wir haben in dem Podcast immer, damit die Leute, die hier zuhören, damit die uns oder dich vor allen Dingen jetzt besser kennenlernen, machen wir so eine kleine Schnellfragerunde,
ja,
wo man dich einfach ein bisschen kennenlernt. Das sind einfach Entweder-Oder-Fragen, wo du einfach ganz einfach antworten kannst. Heinz, wie alt bist du?
Zu alt.
Zu alt. Was würdest du sagen, machst du beruflich oder hast du beruflich gemacht? Abenteurer?
Im Moment ist meine Weltreise oder Globetrotten ist mein Lebensinhalt geworden.
Ja.
Das ist jetzt Aufarbeitung. Ist immer noch der Lebensinhalt immer noch meine Reise, die Weltreise. Da bin ich aber reingerutscht, das ist von Anfang an nicht geplant. Also das ist dann das Ergebnis des Reisens ist dann die Erfüllung gewesen in meinem Leben. Und das ist dann das Wichtigste in meinem Leben und das bleibt auch das.
Ja.
Bis zu meinem Tode werde ich mit der Sache zu tun haben.
Wo ist dein Zuhause, wo wir jetzt gerade sind, in der Hövelhof oder die Welt?
Komischerweise habe ich manchmal diese Frage gehabt, also, wenn ich das zweite Mal an der gleichen Stelle geschlafen habe, dann war es zu Hause. Das erste Mal hat man das ja nicht gewusst. Und dann sind wir in meinem Hotel. Ich gehe nach Hause. Wenn ich das zweite, wenn ich Leute getroffen habe, ich muss nach Hause. Wo muss ich nach Hause? Ins Hotel. Aber es kann natürlich sein, dass ich in den großen Städten, da musste ich mich ein bisschen vermarkten. Da war ich dann 2-3 Wochen in den großen Städten. Und da war ich dann entweder bei Leuten. Da gibt es 3 große Plätze auf der Welt, wo es mehr mein Zuhause war. Einmal bei einer Familie in London, in Wimbledon Park, wo ich immer wieder zurückgehe. Ich war so mal da, als ein Sohn geboren wurde. Da haben sie ich bin Pate geworden zum Beispiel.
Ach, cool. Sohn.
Dann das andere war in Hongkong, wo dann meine große Drehscheibe für ganz Asien, bin ich über 12 Jahre insgesamt immer wieder zurück nach Hongkong, nach China, neues Visum, 2 Jahre China, 2 Jahre Indien, 1 Jahr in Japan und hin und her, das waren insgesamt 12 Jahre oder so, immer von der Drehscheibe von Hongkong aus. Leute kennengelernt, ein Fahrradgeschäft, Mr. Lee und der war auch mein großer Sponsor und dann waren zufälligerweise, die sind aus China, aus Kommunist China geflohen und sind reich geworden in China. In Hongkong.
Ja.
Und einer hat einen Fahrradladen gehabt und ich habe dann in dem Fahrradladen im Lagerraum mit Cannondales und all diese tollen Autos, tollen Fahrräder, die ich hatte, habe ich da oben geschlafen und immer wieder zurück von China, wieder bei ihm, so war es ein anderer, eine Basis geworden.
Ja, ja.
Und die andere war London, dadurch, dass ich bei einer Agentur meine Fotos und meine Geschichte unterbringen konnte und immer wieder mal zu dieser Agentur musste, Frank Spooner Pictures, die dann bis 2002, da sind sie pleite gegangen durch die Digitalisierung, die haben nicht mitgemacht und so, wie das so üblich ist. Ne? Aber meine Bilder waren da. Ich habe bis zu 36.000 Bilder in der Agentur gehabt und war sehr wichtig waren die für mich, weil ich immer wieder mal irgendwo landete und kein Geld mehr hatte. Und dann rief ich an, Mike, yeah, I know. You want money, I know. The usual amount, okay. 1.000 Pounds und dann Barclay Bank und eine Woche später war das Geld da. Und so konnte ich dann wieder 3-4 Monate damit weiterfahren. Das war eine sehr gute Sache, aber irgendwann sind die pleite gegangen und zuerst habe ich die Ende der 70er Jahre bekommen. Ne? So waren das so 3 wichtige Punkte und die letzten Jahre waren in Frankreich.
Ja.
Da hat mir jemand, die Frau, die Tochter von einer Ophthalmologistin und einem Zahnarzt, eine Tochter gehabt und die ist mit dem Fahrrad um die Welt gefahren auch noch. Und die hat von mir in Chile gehört. Irgendwann, von einem auch, der ist, ach, was du gemacht hast, das ist einer, der ist immer unterwegs. Ne? Und so hat sie, dann war sie wieder zurück in Frankreich und ist dann geheiratet, hat einen Triathleten übrigens geheiratet, der einer der besten in Frankreich war und hat dann herausgefunden, dass ich zufälligerweise auch in Paris war. Ne? Und dann hat sie mich eingeladen und auch, ja, dann hat sie gesagt, komm zu mir nach Hause. Wir haben ein Zimmer da. Und so ist in Frankreich diese Familie, erstmal in Paris, in Malakoff, ein Teil von Paris, später in Gentilly und später dann auch in der Côte d'Azur, sind umgezogen in die Côte d'Azur. Und bei denen in Frankreich, in Paris selber, ist eine Wohnung, die man nicht vermieten wollte, die man aber auch nicht mehr bewohnte, weil die sind alle in den Süden von Frankreich gezogen, Luberon, wie es das alle heißt. Und dann haben die mir diese Wohnung zur Verfügung gestellt. Und so sind die letzten 10 Jahre, ist das praktisch meine Basis in Europa geworden. Und dann war da dann nur noch die letzten Punkte auf der Welt. Das waren Tickets um die Welt mit dem Flugzeug, auf Inseln im pazifischen Raum und so. Dann konnte man für ein Jahr lang konnte man auf 4 oder 5 oder 6 Kontinenten anhalten. Mit 2.000 bis 3.000 Euro kostet so ein Ticket rund um die Welt, ein Jahr lang. Das habe ich dann mehrfach gehabt. Und das waren so die letzten Jahre.
Du bist eigentlich auf der ganzen Welt zu Hause, kann man sagen.
Also alle Länder sowieso und zusätzlich noch etwa 100 Territorien, Associated States, Commonwealth und wie sie alle heißen, die nicht direkt zu dem Land gehören, sondern eine nicht eigenständig, aber
die ganzen Regionen.
Autonom, würde man so sagen. Ja.
Also ihr merkt schon, das wird die längste Schnellfragerunde der Welt. Du hast sehr, sehr viel zu erzählen.
Die Geschwindigkeit ist nicht wichtig dabei gewesen. Ich habe das Fahrrad, das muss natürlich laufen.
Ja.
Wenn du stehen bleibst, fährst du um dabei. Ne? Aber ich habe das Fahrrad laufen lassen und ich konnte 20 Stunden in einem Stück fahren, weil ich mich nicht verausgabt habe. Mhm. Und bei Rennfahrt ist das doch ganz was anderes. Ne? Bist doch total erschöpft nach deiner Wettfahrt.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Auf jeden Fall. Kann ewig weiterfahren, so, kein Problem. Ne?
Bei dir war der Weg das Ziel ja auch.
Ja, voll. Und dann das Fahrrad war natürlich ein wunderbares Mittel. Also die Leute, jemand auf dem Fahrrad fährt, der kann kein böser Mensch sein. So. Und ich war ununterbrochen eingeladen. Und auf dem Fahrrad war natürlich die Weltkarte. Und alle sind ja auch schon heute, die Menschheit ist gereist. Mhm. Die kennen auch Plätze auf der Welt. Und dann sehen sie plötzlich, dass ich in Manaus war, irgendwo in Brasilien oder so. Da waren die. Und dann haben die gesagt, das glaube ich gar nicht. Und dann haben die gefragt über Manaus. Und da wusste ich Bescheid. Ne?
Ja.
Und das hat die dann so überrascht. Und das war so wichtig, das Fahrrad und die Route und ich bin ununterbrochen eingeladen worden.
Das
in Amerika, ein Schild am Fahrrad, die Farben meines Landes, Paddling Around the World, jeden Tag ein Auto, nach 4 Uhr, Feierabend und so weiter, kommt plötzlich präglich, hat die Hand aus dem Fenster, anhalten, Paddling Around the World, how do you cross the ocean? Okay, you don't paddle? Where are you sleeping? Ja, ich schlief in der Tent. Wow, it's very dangerous. They will kill you, you know. You are coming to our place, you know.
Ja, ja,
so,
ja.
Und dann, we have good American food, you know. T-bone steak, baked potato, garlic bread.
Du hast schon ein gutes Leben gehabt.
Und ich habe dann geredet, ich muss ja für mein Abendessen bezahlen. Also, das heißt, ich habe bis 3 Uhr morgens habe ich die unter den Tisch geredet.
Ah, ja, aber deswegen wurdest du auch bestimmt immer eingeladen, weil du immer gut Entertainment hattest.
Und dann kommt das Wort von denen und sagt, hör mal, wir müssen arbeiten morgen.
Ja.
Aber mach dir mal Pause, mal hier ist der Schlüssel, wo das Auto dann, und wir bleiben Tag Ja, da bin ich allein im Haus gewesen. Das ist unglaublich. Ne? Also großartig. Also das war in den 60er, Ende der 60er Jahre und das war die Hippie-Zeit. Und die war nicht so populär. Ne? Und ich war Clean Cut.
Ja.
Ich als Clean Cut Guy. Und da weiß ich, we, our youth, terrible. Die Flower Children Time. Ja, der
ja,
Zeit,
ja.
Ne?
Ja, das war weit, weit vor meiner Zeit.
Ja.
Aber ich hab noch viele Fragen. Lass uns mal versuchen, diese Schnellfragerunde noch ein bisschen abzuarbeiten. Du hast es schon gesagt gerade, ich frage es trotzdem nochmal. Digital oder analog?
Ich bin Mr. Analog.
Du bist Mr. Analog. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Es ist Sonnenuntergang, nein, Sonnenaufgang natürlich, weil es ja die wunderbare Atmosphäre gibt zum Fotografieren. Ich bin auch Fotograf geworden.
Mhm.
Guck mal.
Ja. Ja, wir sitzen hier bei dir im Arbeitszimmer, ganz, ganz viele tolle Fotos. Süß oder herzhaft?
Beides.
Emotional oder rational?
Das kommt auf die Situation an. Ich kann sehr böse werden. Aber normalerweise habe ich immer sehr gute... Also ich kann Menschen überzeugen und rüberbringen, dass sie mit mir gute Erfahrungen machen, so wollen wir sagen. Politik sollte man lieber nicht überreden und Religion nicht auch unbedingt, aber man darf es auch ruhig, aber man muss da ein bisschen aufpassen, dass man nicht irgendwo in eine Situation kommt, in einem Land, wo das empfindlich ist, also wo eine Regierung an der Macht ist oder eine sozialistische Untergrund kämpft und wenn man plötzlich bei den Sozialisten landet, dann kann es gefährlich werden.
Ja, ja.
Ist mir alles schon passiert. Ne?
Ich glaube, lass uns da später noch drüber reden. Lieber Stadt oder lieber Land?
Ja, also in meinen letzten 20 Jahren, 30 Jahren lieber Land, weil ich gerne dann große Strecken alleine gefahren bin, auch gezeltet habe, selber gekocht habe, Zeit gehabt für mich selber auch und stundenlang Radio gehört im Zelt. Also Land im letzten Drittel und Stadt im ersten Drittel oder zwei Drittel im Anfang, weil ich mich vermarkten musste. Und das kann ich nur in der Stadt.
Mhm.
Und da kamen Zeitungen, in Südamerika waren deutsche Clubs überall, deutsche Schule, deutscher Club, Fußball gespielt mit denen, ich war sofort bei denen und ich wurde herumgereicht. Deutsche gibt es überall in Südamerika oder aber anderswo. In Afrika sind es die Entwicklungshelfer, sind es die Missionen, wo man, der Afrikaner kommt neben dir hergefahren, oh, your landsman lives here. Your landsman kennen wir, Franzose, kein Amerikaner kann sein, Japaner sind alles Landsmänner.
Ja.
Und der bringt dich dann dahin und dann merkst du plötzlich, dass der Entwicklungshelfer ist und der hat so viel Ärger mit der Einheimischen. Das ist schwierig in Afrika. Die ganze,
ja.
Und die sind da, um irgendwie was zu leisten. No? Und das Leistungsprinzip ist etwas anders in Afrika. Und deswegen sind sie so froh, wenn irgendeiner kommt. Und da habe ich dann in Afrika, war das immer wieder in Missionen oder bei Entwicklungshelfern oder aber bei also GTZ-Leuten, also die Gemeinschaft für Technisches, sagen wir, die haben gearbeitet hat für viel Geld. Und die haben, da habe ich neue Ausrüstung gekriegt, die haben mich unterstützt. Also das war Afrika. Ich war 7 Jahre in Afrika insgesamt. Ne?
Ey, du hast so viel zu erzählen, das ist wirklich, wirklich der Wahnsinn.
Also das ist jetzt geteilt.
Ja.
Also im Anfang eher Stadt.
Mhm.
Und die Mainstream nennt man das in einem Land. Und nicht die Radwege und nicht die Natur. Natur habe ich genügt sowieso, immer.
Ja.
Wenn ich kann ja nicht immer bei, ich bin da, irgendwann kommt die Nacht und dann muss ich irgendwo zelten auch. Also das ist, und später eher mehr im Land und in der Natur, weil die Städte dann so hektisch waren und so. Aber ich bin natürlich auch in den Städten immer wieder gewesen.
Lieber Bier oder lieber Wein?
Also bei Wein, Rotwein, kriege ich einen roten Kopf.
Jetzt gerade trinkst du Guinness, von daher lieber Bier.
Ja, aber Guinness is good for you.
Guinness is good for you. Das ist,
oh, das ist immer, my Guinness, my goodness.
Ja, das ist der Spruch dazu, das stimmt.
Nein, das ist aber es gibt ja nicht überall.
Ja.
Und hier, im Moment ist meine finanzielle Situation nicht so schlecht. Da kann ich mir ein Guinness erlauben.
Sehr gut.
Denn so normalerweise ist Guinness doppelt so teuer wie anderes Bier. Ne? Aber sonst habe ich gerne Lager, Jever zum Beispiel. Das ist eher bitter. Aber nicht immer das Gleiche. irgendwann kommt der Moment, wo ich gerne mal ein anderes Bier trinke. Ne? Ja. Oder zum Beispiel ein weißes. Das trinke ich auch gerne. Ist viel mehr Hefe oder sowas. Aber ich bin natürlich, also die Deutschen sind Biertrinker. Ne? Ist keine Weintrinker. In Franken würde das anders sein. Ne?
Kaffee oder Tee?
Ja, also Kaffee ist 80% Kaffee. Aber irgendwann bist du leid. Und dann machst du eine Periode, wo dann nur noch Tee getrunken wird. Ne? Und das kann, ich habe damals diese Firma Twining mit Aroma drin. Das habe ich sehr gern getrunken, aber schon weiß Gott wie lange nicht mehr. Und jetzt, wir haben so verschiedene Kaffeemaschinen hingestellt, ne? Und da habe ich die automatische, da habe ich eine mit Pads, ja, da habe ich eine mit Filter. Also, aber morgens als erstes
Kaffee.
Aber ich brauche nicht, die gucken mich an und sagen, aber das ist doch kalt. Kannst du nicht trinken, kalter Kaffee? Na, kalter Kaffee ist doch, Kaffee ist Kaffee. Und Koffein will der Körper, ne? So, und dann so, aber da muss ich sagen, dass ich eher bei Kaffee geblieben bin. Ne?
Zwei kurze Fragen haben wir noch. Langschläfer oder Frühaufsteher?
Ich bin ein Nichtschläfer.
Ja, das ist sehr interessant.
Ja, weil ich schlafe so gut wie nicht. Tagsüber ist die Tür auf. Ich habe offene Tür, kommen immer Leute. Und Leute sind Nummer eins für mich. Ne? Dafür muss ich immer Zeit haben. Ja. Egal, wie lange das dauert. Aber ich habe auch viel Arbeit. Ich meine, meine Aufarbeitung, die Bilder, ich habe noch 100.000 Bilder, die noch digitalisiert werden wollen. Und ich mache dann Arbeit in der Nacht. Nach Mitternacht kommt keiner mehr. Oder wenn sie da sind, dann, ich habe noch ein Gästezimmer hier, wo sie dann ins Bett gehen und dann fange ich an zu arbeiten. Und von Mitternacht bis um 5 Uhr morgens arbeite ich regelmäßig durch. Und dann von 5 Uhr stehe ich auf oder um 4 Uhr, und meistens gehe ich um 4 Uhr so langsam ins Bett, da ist das Bett hier. Und ich muss dann um 8 Uhr, weil ich ja hier ein Schulhof ist, ja, ist ein Schulgebäude. Und da kommen dann eventuell Leute, die an die klingeln und so weiter. Ich bin um 8 Uhr, stehe ich wieder auf. Und wenn ich um 4 Uhr ins Bett gehe, ich habe sogenannte 4 Stunden Tiefschlaf. Weißt du, was das bedeutet, Tiefschlaf? Mhm. Du bist weg.
Komplett weg, im Koma.
Koma, wie im Koma. Du hast kein Gefühl, meine Hüfte schmerzt, aber nicht dann, wenn ich im Koma bin. Und das brauche ich, diese 4 Stunden. Nachts, ich bin wach. Und da stehe ich auf und dann fange ich wieder an. Im Moment ist ja alles Schreibarbeit, ne? Und Leute,
ja, die kommen. Wahnsinn, Wahnsinn. Also
sogar Rick sagt.
Das war sehr interessant, als wir über eine Uhrzeit gesprochen haben, wann wir aufnehmen sollen, hast du auch einfach gesagt, ja bitte nicht so früh, weil ich bin immer bis spät in der Nacht am Arbeiten, komm du mal nachmittags oder so.
Nachmittags. Ja, aber nachmittags mache ich ein bisschen auf.
Ja.
Also jetzt habe ich in der letzten Zeit, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, ich bin auch immer älter. Ne?
Das stimmt.
83 inzwischen noch. Und da ändert sich das wieder ein bisschen und ich bin mehr erschöpft, als was ich noch vor 2 Jahren war oder so. Ne?
Die letzte schnelle Frage. Lieber Vergangenheit oder lieber Zukunft?
Die Vergangenheit, es ist die Zukunft für mich. Also ich arbeite, um das alles so zu verpacken, dass es mal gebraucht werden kann. Und die Gemeinde hat schon all mein Material von der Reise, ich sage, sehr viel hat sich angesammelt, hat schon mein Material aufgekauft. Das heißt, es gehört mir gar nicht mehr, das gehört der Gemeinde.
Ach so, okay.
Solange ich hier bin, arbeite ich damit und dann übernimmt die Gemeinde das. Ne? Und das ist meine Zukunft praktisch, oder wenn es überhaupt eine Zukunft gibt. Leute haben Kinder und sehen sich da drin. Oder haben geistige Arbeit und sehen sich in der geistigen Arbeit. Und das ist für mich, ich habe ja keine, ich weiß nicht, ob man Kinder hat, weiß man ja nicht so.
Ja.
Die tauchen dann plötzlich wieder auf. Das ist alles so passiert.
Also, das wäre eigentlich so mit meiner Abschlussfrage gewesen, aber du hast es jetzt gerade schon beantwortet. Du hast gerade gesagt, all dein Eigentum, deine ganze Geschichte, deine ganzen Reiseutensilien, alle deine Erinnerungen, kann man auch sagen, gehören der Gemeinde.
Ja.
Was soll damit mal passieren?
Und die reden schon seit Ewigkeiten über ein Museum. Ne?
Museum soll es werden.
Aber das im Moment ist es wieder aktuell, weil das durch Netflix plötzlich so einen Aufschwung genommen hat.
Wenn nicht jetzt, wann dann?
wenn ich jetzt mal dann, aber die versuchen natürlich Gelder zu bekommen.
Ja.
Das ist ja eine Kultureinrichtung.
Ja.
Und da dauert es ewig lange mit der Bürokratie und die verlangen jetzt, möchten ein großes, weil hier der Europaradweg durchgeht und der Emsradweg hier anfängt und sie wollen sich, und ich soll ein bisschen Leute anziehen, ja, hierhin und
Zimmer stoppen, einen Tag hier bleiben.
Den Anfang mal und auch Unterkunft und so, ja, Hotels und so wollen und so, haben sie sich das vorgestellt. Aber die Immobilie, das ist noch nicht klar.
Ja, das ist ja auch schwierig. Ja.
Der Boden müsste eigentlich möglich sein, denn die Gemeinde hat ziemlich viel Boden hier. Ne?
Mhm.
Aber dann, man redet jetzt von über 1 Million. Das ist auch viel Geld. Ne?
Das stimmt.
Ja, weil dann so kommt noch ein anderer Verein, der auch nur eventuell einziehen möchte, so ein Helden eingetragener Verein, die da so komplizierte Jugendliche unterrichten, also Kurse machen, Waldkurse, und die brauchen auch einen Platz. Und sie haben so eine Wildnisschule, wie sie das nennen. Aber sie möchten, und sie haben inzwischen 100 Leute beschäftigt, ne? Und kriegen das Geld vom Staat. Die haben natürlich ihre Titel und die möchten das zusammen machen. Und das ist im Moment in der Mache, ne? Also mir ist es recht, dass das nicht passiert, weil ich brauche meine Umgebung hier.
Du brauchst eine Umgebung. Aber ich wünsche mir natürlich schon auch, dass so eine besondere Geschichte wie deine, die ist es ja wert, gezeigt zu werden. Und ein Museum wird da schon auch gut passen.
Werbung. So, solltet ihr nach den Stories von Heinz jetzt auch so richtig Lust darauf bekommen haben, ein bisschen durch die Welt zu radeln, dann haben wir genau den richtigen Tipp für euch. Ihr könnt nämlich nicht nur selbst ein bisschen Weltenbummler spielen, ihr könnt auch einen richtigen Weltenbummler treffen. Und zwar ist Erik Hoss-Hemke seit ein paar Tagen mit der Horizon Van Tour quer durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Frankreich unterwegs, hat ein paar Zwischenstopps eingeplant für Radausfahrten, um Leute zu treffen. Wir packen euch alle Infos dazu in die Shownotes. Schaut, ob ihr eine Stadt in eurer Nähe findet, wo er auch einen Zwischenstopp einlegt. Trefft ihn, lasst euch seine Geschichten erzählen. Wenn ihr nicht wisst, wer Erik ist, dürft ihr gerne in die Folge von ihm und mir reinhören, wo er uns ein bisschen was erzählt über seine Erfahrungen, als er die Grand Tours mit Transfers, mit dem Fahrrad alleine gefahren ist. Oder ihr geht einfach direkt zur Tour und lasst euch 1:1 live von ihm erzählen. Trefft dabei noch ein paar andere Leute, die auch ein bisschen Lust auf Weltenbummeln und Radfahren haben. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich glaube, Erik freut sich über jeden, der vorbeischaut. Außerdem packen wir euch noch einen Rabattcode von Ryzen in die Shownotes, damit ihr euch entsprechend ausstatten könnt, falls vielleicht noch was fehlt für die große Tour. Vielleicht sucht ihr euch ja auch eine Stadt raus, die ein bisschen weiter weg ist und ihr verbringt einfach ein paar mehr Tage auf dem Fahrrad. Ich hoffe zwar nicht, dass ihr eine Regenjacke braucht, aber besser haben als brauchen. Von dem her alle Infos in den Shownotes und der Rabattcode kommt auch rein. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, viel Spaß dabei und sagt Erik liebe Grüße von uns.
Für die Fahrrad, auch das Fahrrad ist ja also hat sich ja entwickelt, die Fahrradindustrie.
Ja.
Und meine, zwar die Hälfte hat jetzt mit Batterie und das ist eine Schande.
Findest du, magst du keine E-Bikes?
Das ist nicht die Idee, zu betätigen und die Muskeln zu, also nicht, ob das nun eine gute Idee ist oder nicht, wenn du irgendwo schnell hin musst, okay.
Ja.
Ich meine, es ist natürlich billig. Im Gewissen, du kannst aufladen hier und.
Und Abfahrt.
Und Abfahrt. Also, das ist überhaupt nicht. Kommt überhaupt nicht in Frage für jemanden, der das auch aus sportlichen Gründen tut. Ich meine, du machst ja auch nicht das Rennen mit einem kleinen Hilfsmotor dabei.
Nee. Also, das haben mal ein paar Leute gemacht, aber ich mach das nicht.
Ja. Ehrlich, das geht doch gar nicht beim Rennen.
Ja, eigentlich nicht, aber ich glaube, da haben schon ein paar Leute rumgetrickst, mal eine Zeit lang. Aber das ist ein anderes Thema, lass uns nicht darüber reden.
Tricksen ist ja allgemein menschliches Versagen.
Ja. Lass uns mal ganz an den Anfang gehen, Heinz.
Ja.
Mit wie vielen Jahren bist du losgefahren auf die Weltreise?
Ja, ich bin mit verschiedenen Reisen, man fängt ja nicht einfach so an, also man muss ja auch ein bisschen mal probieren. Ne?
Mhm.
Erstmal kommt ein Heinz Hälbchen, der von 51 bis 53 ein paar Mal um die Welt gefahren ist und der im Schulfunk, damals gab es das, ich war 11 Jahre alt, im Schulfunk wurde immer wieder berichtet von einem, der mit dem Fahrrad um die Welt fährt. Ne? Und der ist einer der erfolgreichsten mit dem Fahrrad um die Welt. Da sind 800.000 Mal ist sein Buch verkauft worden. Ne? Das hat niemand geschafft in der Branche. Ne? Ja. Also technische Bücher, die werden nicht so viel verkauft. Ne? Und das habe ich mitgekriegt. Und dann habe ich Karl-May-Bücher gelesen, das sind abenteuerliche, ein Good Guy und a lot of bad guys, you know, und der Good Guy wind und so, so, da habe ich dann unterm Bett sogar, mein Vater hat ja nicht erlaubt, meine nachts das Licht anzuhaben, mhm. Und da habe ich mit der Taschenlampe unterm Bett, also sowas habe ich gelesen und da kommen natürlich so, das möchte man ja auch mal machen, Abenteuer, abenteuerliche Sachen, ne? Und so, und ich dann, du kommst aus der Schule, dann musste einen Beruf erlernen. Und dann habe ich irgendwie, okay, Tischler wollte ich nicht lernen. Mein Vater hat, musste ich immer helfen dabei, bis Mitternacht hatte so eine eigene kleine Firma nebenbei bei der Fabrik und dann zu Hause noch gearbeitet für die Nachbarn und so. Und ich musste immer den Hammer geben und die Zange geben und hol mal das und hol mal dies und jenes. Und da wollte ich auf keinen Fall Tischler werden. Und da habe ich dann irgendwas anderes, da gab es auch nicht vieles. Dreher konnte man werden, man konnte Schlosser werden, ich bin Werkzeugmacher geworden, hört sich besser an. Und da habe ich meine 3,5 Jahre gemacht als Werkzeugmacher und in der Zwischenzeit, also in den Ferien, da bin ich dann schon mal mit dem Fahrrad losgefahren. Aber Fahrrad einfach, weil man echt mal Fußball gespielt und das war sportlich und so nimmt man sportliche Fahrrad und ist billig. Und ja. Man hat schon von Anfang habe ich gemerkt, du warst irgendwie, du hast eine freundschaftliche Atmosphäre erzeugt durch das Fahrradfahren. Ne? So, und das waren die ersten Jahre mit den Ferien und dann war meine Lehre zu Ende und dann habe ich gesagt, jetzt fahre ich mal eine größere Tour. Leute, die mit mir mitfuhren vorher, die haben sie nie mehr mit mir mitgefahren, weil ich wahrscheinlich zu aggressiv oder zu demanding war oder sowas. Und nachher wollte auch keiner mehr mit mir mitfahren. Dann bin ich alleine gefahren. Dann bin ich ums Mittelmeer, 4,5 Monate ums Mittelmeer gefahren. Ungefähr 11.000 oder 12.000 Kilometer. Ne? Und das war so die erste Fahrt. Dann habe ich gearbeitet in meinem Beruf ein bisschen. Und dann kam die Möglichkeit, dass ich nochmal, also da mache ich eine größere Tour, bin ich Richtung Indien gefahren, wollte eigentlich nach Südafrika, keine Schiffsmöglichkeiten von Sri Lanka aus. Und dann habe ich einen Norweger gefunden, der mich angestellt hat auf dem Boot und habe dann als Deckboy habe ich dann gearbeitet und wir sind nach Nordvietnam gefahren und haben Bananen von dort aus nach Russland gebracht. Und ich habe es geschafft, in Russland das Boot zu verlassen und bin dann so gerade durch Russland gekommen, nicht viel mit dem Rad, weil ich nie fahren durfte.
Ja, ja, ja.
Und mich haben sie dann irgendwann, wer hat dir die Genehmigung gegeben? Das, ja, irgendeiner hat mir eine Genehmigung gegeben in Vladivostok, von Sibirien aus. Und da haben die nur so Augen gemacht. Haben mich dann, irgendwann bin ich bei Interest gelandet und dann haben sie, aber sie waren ja nicht, ich war ja nicht irgendwie Spion oder sowas. Ich meine, okay, mit dem Fahrrad. Und dann haben sie mich natürlich rausgeschmissen. Und das war das 1961. Und dann habe ich nochmal gearbeitet. Und dann sollte es nochmal eine kurze Tour machen, also 2 Jahre, bevor dann die Frauen kommen und die Kinder kommen und was weiß ich. Und und dann bin ich wieder losgefahren 1962.
Und aus den 2 Jahren sind dann 51 geworden.
Davon sind 51 geworden. Das hat sich dann irgendwie einfach ergeben. Erstmal die ganze Methode, auch unterwegs Unterstützung zu bekommen und Geld zu finden unterwegs. Und dann war das ein tolles Leben. Ich habe überall immer roten Teppich bekommen. Ne? Ich meine, ihr als Sieger der Tour de France bekommt den roten Teppich. Ne? Und wir, wenn ihr der Fünfte oder Sechste, da vergessen sie dich.
Ne? Ja.
So, und das hat natürlich mich angespornt, das ist ein tolles Leben. Und dadurch, dass ich ja nicht bleibe, dann erst fängt das normale Leben an. Ich konnte wieder weiterfahren und ich habe immer roten Teppich bekommen. Ne?
Nie Alltag, immer weiter.
Tolles Leben. Ne? So, und dann kam irgendwann mal, so 14 Jahre hat es gedauert, bis ich wieder zurück in Europa war. Und im Anfang habe ich gesagt, ich wollte 64, wollte ich in Tokio sein, während der Olympiade. Ne? 7 Jahre später kam ich da an. 1971 war ich in Tokio. Und dann kam ich 1977 das erste Mal zurück in Europa. Ich habe dann Leute, meine Eltern angerufen. Eigentlich sollte ich aufhören, aber kein Geld in der Tasche. Und was war? Erste eine Woche lang ein Hero Welcome Ja, und dann, was machst du jetzt? Arbeiten wieder. Natürlich dein Beruf. Nur wieder zurück. Das meine ich mit. Und so habe ich dann, meine Eltern sind gekommen, habe ich mal besucht in Arnheim einen Tag. Und ja, aber am nächsten, am Montag mussten wir schon wieder arbeiten.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, erstmal weitermachen. Bin nach London, habe ich ein bisschen vermarktet und habe dann entschieden, ich will jetzt alle Länder der Welt sehen. Das war 1978. Und seitdem bin ich, also 1996 habe ich alle Länder gesehen, 16 Jahre später. Aber ich habe immer weitergemacht. Ich habe ein System entwickelt, ich habe eine Broschüre gehabt, da habe ich verkauft zum Teil, habe ich vermarktet, interessante Bilder gehabt, bei großen Illustrierten verkauft, bunte 6 Seiten, 8 Seiten, Fokus überall und die haben gut bezahlt. Und da habe ich gesagt, Mensch, das Leben ist doch ideal. So ist dann eher eine Heimangst daraus geworden als ein Heimweh, genau das Gegenteil.
Du wolltest nicht mehr zurück nach Hause.
Habe ich dann weitergemacht und irgendwann waren alle Länder, da habe ich mir gesagt, alle Länder. Und dann habe ich gesagt, na, aber ich kann nicht aufhören, ich muss weitermachen. Bis irgendwann mal die Hüfte und dies und jenes anfängt. Und na, irgendwann musste man daran denken, ich habe dann immer gesammelt, alles geschenkt bekommen, Bilder gemacht, Tausende angesagt, alles zu meiner Schwester geschickt, alles zu meiner Schwester geschickt. Und irgendwann musste man da drängen, das aufzuarbeiten. Und so bin ich, dann ist auch einer gekommen von der Gemeinde und hat gesagt, komm doch zurück. Ich habe gesagt, ich brauche eine Wohnung.
Ja.
Und dann haben die sich breitschlagen lassen, 2014, mir eine Wohnung ohne Miete anzubieten. Und ja, okay, und dann bin ich hier hingekommen und seitdem arbeite ich am Aufarbeiten. Und das ist genauso spannend, diese Aufarbeitung, wie die eigentliche Reise. Ne?
Ja klar, du gehst ja auch durch...
Das ist erstaunlich.
51 Jahre arbeitest du auf. Und das ist ja...
Es ist eine Arbeit geworden.
Ja, glaube ich dir.
Und das ist das Mögliche. In unserer Generation gibt es so viele Möglichkeiten, Aktivitäten. Und wenn du gut bist in der Aktivität, dann merkst du plötzlich, ja, du kannst dich mit du bist gut im Rennen und du kannst damit mit leben. Ne?
Ja, ja.
Und wenn du da sehr gut bist und im Fußball zum Beispiel und im Radsport ist auch viel Geld drin. Ne?
Ja. Aber das Schöne ist ja auch...
da kommst du nicht ran. Da sind nur ganz wenige, die das schaffen.
Ne? Da hast du vollkommen recht. Aber das Schöne ist ja auch bei der Aufarbeitung, dass du ja eigentlich alles nochmal durchlebst. Die ganzen Erinnerungen kommen ja wieder hoch.
Genau. 100.000 Bilder hinter deinem Rücken hier. Und die wollen jetzt digitalisiert werden auch. Ich mache das zum Teil, aber jetzt ist plötzlich das Buch ist entstanden durch Brompton, diese Fahrradfirma.
Ja, die kenne ich.
Die hat dann alles bezahlt und die hat dann auch die letzten Touren bezahlt. Also 4, 5 Jahre lang haben die Touren bezahlt. Da konnte ich auch um die Welt reisen mit den Flugzeugen und so. Und daraus ist dann... und dann die... Also jetzt plötzlich die Medien. Also ich muss das jetzt folgen, was auch... an Bestellungen und so da ist. Ne, die, in der letzten Zeit ist, ich habe leider meine Beine, die wenn man zu lange sitzt und so, oder nicht mal sich bewegt, dann sind die, dann werden, schwellen die an und dann gar zum Wunde gegeben und so.
Ja.
Und der Mann, der von der Globetrotter Club, der hat dann also mein Facebook bedient und hat dann auch gesagt, dass ich im Moment also überfordert bin durch das von Netflix gekommen ist.
Das große Interesse.
Und dass sie dann ein bisschen, im Moment ist nicht mehr so die großen Bestellungen da, aber seit Januar habe ich an die 400-500 Bestellungen gehabt. Ne?
Krass.
Und das ist das Gute dabei.
Aber ist doch schön, dass...
Die Firma hat ja umsonst, ich habe die Bücher zum Teil umsonst gekriegt von der Firma, so ein Bildband. Ich weiß nicht, ob du den hast, den kriegst du auch mit hier von dir, ist kein Problem. Da
oben,
da liegen noch welche da oben. Und so musste ich mich dann mehr auf. Und die Leute, die sind alle so begeistert. Ich kriege E-Mails, die sich nicht nur das Buch bestellen, sondern zur gleichen Zeit ihr Leben ändern wollen. 30-jährige Frauen, die sagen, wissen nicht, ich sammle jetzt die E-Mails, ne?
Ja.
So ein Stapel von E-Mails, alle mit Geschichten dabei, mit die Leute. Und das ist eine Verantwortung, die ich jetzt habe, plötzlich, weil die Menschen so nett sind. Und die muss ich dann bedienen auch. Ne? Und das ist ich habe so ein gutes Gefühl. Ne?
Ja, du bist natürlich ein großes Vorbild, eine Inspiration für viele, weil du ja, also erstens, so lange auf Reisen zu gehen, über 50 Jahre auf dem Fahrrad, ich glaube, in der heutigen Zeit, auch so wie ich, also schon mal, du warst länger auf Reisen, als ich lebe. Und man kann sich ja nicht vorstellen, was du alles erlebt hast, wie viele verschiedene Menschen also du kennengelernt
so viel,
hast.
So viel.
Genau, und ich glaube aber, das ist ja wirklich ein ganz anderer Lebensentwurf, als 99% aller anderen Menschen haben.
Erfüllend.
Und dadurch natürlich eine Rieseninspiration. Gibt es denn für dich einen Ort, wo du sagst, oder ein Land, das war das Schönste? Oder war nein, ist das zu schwer?
Nein, weil ich bin ja nicht auf der Suche nach einem Paradies oder so, sondern alle Länder und alle Gebiete auf der Welt es gibt keine eine Sache, die nicht interessant ist. Es gibt nur Menschen, die kein Interesse haben. Das ist das Problem. Und alles ist interessant. Und jedes Land hat seine Vor- und Nachteile. Es sind Sachen passiert unterwegs, Unfälle und Überfälle und solche Sachen, die das ein bisschen negativ gemacht haben, aber da beschuldige ich das Land deswegen nicht dafür. In Amerika, also in den reichen Land in Amerika, ich bin auf dem Weg zurück, ich war bei der Weltausstellung, hatte meine Sachen, einiges Fahrrad zurück in Costa Rica, also auf dem Weg zurück, per Anhalter, hat mich einer in den Laden geschickt, um was zu kaufen, und ich kam zurück und er ist mit den ganzen Sachen abgefahren. Meine Bilder, alles weg für die ersten 6 Jahre noch. Das war natürlich eine Enttäuschung, aber Amerika an sich ist ja also eins der großzügigsten und gastfreundlichsten Länder geworden.
Ja.
Auf der gleichen Zeit. Aber sowas passiert halt. Und Unfälle. Alle Unfälle sind im Auto passiert. Wenn ich Panhalter fuhr, frontal zusammengeknallt mit einem Polizeiauto im Iran, 10 Tage im Krankenhaus, Rippen gebrochen, alles mögliche, Kopf kaputt. Ich meine, Bilder wirst du da sehen. Im Buch sind auch ein paar Bilder dabei. Und also mit dem Fahrrad gibt es keine Unfälle mehr, weil ich habe Kontrolle, totale Kontrolle. Ich bin auch kein Breakneck, wie soll man sagen. Also ich habe den Rückspiegel. Das Wichtigste ist ein Rückspiegel. Du musst gucken, was von hinten kommt. Und wichtig, viel wichtiger als noch im Auto. Ich meine, sonst du wirst einfach weggewischt von der Straße.
Ja, viele Länder kennen ja wahrscheinlich gar keine Radfahrer. Da kommst du an wie ein Alien, wenn du auf dem Rad ankommst.
Wer?
Viele Länder, die kennen ja gar niemanden, der Rad fährt. Die wissen ja gar nicht, mit wem sie es da zu tun haben, bestimmt. Oder wird in jedem Rad...
Also wie habe ich ja auch ein System. Also ich bin hauptsächlich zu den Hauptstädten zunächst erst hingekommen und habe fast immer mich verkaufen können an große Illustrierten und sowas. War ich eigentlich manchmal sehr bekannt. In Deutschland war ich nicht bekannt, war ja nie wieder gewesen, aber in Japan kannte mich jeder.
Ja. Du sprichst doch Japanisch.
Ja, genügend, um meine Broschüren zu verkaufen. Ich habe so eine Broschüre da gehabt, die habe ich verkauft, 35.000 Stück verkauft.
Und wie hast du das gelernt einfach?
Ja, das was du brauchtest für die kurze Unterhaltung, die Fahrt betraf, mein Fahrrad betraf, meine Broschüre betraf, das war genug. Und die Sprache selber ist leicht. Es ist immer nur, guck mal, Yokohama, Tokio, Osaka, ist doch leicht.
Das stimmt, ja.
Vowel, Konsonant, ist leicht. Schwierig ist die Sprache, weil die Gesellschaft untereinander unterschiedliche Niveaus hat, wo da das Kind zur Mutter spricht anders als die Mutter zum Vater spricht, als der Lehrer zum Schüler spricht. Da gibt es die Wurzeln der Verben sind unterschiedliche Wurzeln. Und das ist das Schwierige dabei. Und auch die ganze Mentalität, das ist sehr schwierig zu verstehen. Ja, diese Missverständnisse andauernd. Und die meisten wollen ja ein bisschen Englisch sprechen, aber ist katastrophal, das Englisch, das die können da noch. Inzwischen ist es auch schon besser geworden.
Wie viele Sprachen sprichst du?
Ja, ich spreche nicht so viele Sprachen. Ich spreche die wichtigste ist Englisch, Spanisch, Französisch. Also in der Reihenfolge. Englisch ist wie immer. Alle meine Sachen, alles in Englisch gemacht.
Ja, ja, ja.
Bilder, Notizen, alles in Englisch. Ne?
Aber nicht die Tagebücher. Und das hast du alles einfach so auf der Reise, hast du dir selber die Sprachen beigebracht. Respekt.
Ja, da gibt es ein System, man muss das reinhämmern ins Gehirn. Ne? Und zwar wiederholen. Ich habe 20 Wörter, beim Fahrradfahren habe ich so eine Stechkarte gehabt, habe die 20 Wörter drauf. Abends habe ich die alle auswendig gekonnt. Und wenn du da mal 500, 600 Wörter gelernt, dann fängst du an, mit dir ein bisschen Grammatik zu lernen. Mhm. Und auf einmal, und ich habe Radio, ununterbrochen Radio angehabt unterwegs. Und dann habe ich dann natürlich den Gesang der Sprache gelernt. Aber natürlich die Kolonialsprachen, das heißt also die großen Sprachen. Also ja, ich habe da nicht mich dann so konzentriert auf die kleinen Sprachen. Also in Indien ist es auch gar nicht nötig. Die durch die Kolonialzeit, jeder gebildete Inder spricht zwar komisches Englisch, aber spricht Englisch noch. Ja. Und in der ganzen lateinischen Welt, ich komme mit Spanisch, komme ich in Brasilien zurecht, sogar in Italien. Also es ist nicht so unterschiedlich. Mhm. Und ich habe mich auf Spanisch festgelegt, weil für mich war Spanisch die leichteste Sprache. Und die kann ich. Und gestern immer wieder kommt noch an. Heute kommt wieder ein Anruf aus Spanien, weil es am 24. der Tag, wo er mich anruft und wir reden dann eine Zeit lang Spanisch zusammen. Jemand aus Valencia. Ne? Der ruft so gegen 8 Uhr, er ruft abends immer an. Am 24. jeden Monat ruft er an. Ne? Und wir sprechen Spanisch zusammen. Und ich habe eine spanische Familie vor kurzem hier gehabt. Das ist sehr nett, die ganzen Kinder waren hier. Ach. Und ich bin genügend Spanisch am Sprechen auch. Und Englisch natürlich sowieso. Ne?
Wie viele Räder hast du gehabt während der Reise? Wie viele Räder?
Ach so, Räder. Na, ich habe knapp 500.000 Kilometer mit dem gleichen Rad gefahren.
500.000?
Und zwar 40 Jahre lang. Und dann erst fing es an, als ich mehr Flüge nehmen musste, um zu den Inseln und so zu kommen, weil ich ja nicht aufhören wollte und dann alles machen wollte und dann Wettbewerb mit den anderen, die alle Länder gesehen haben oder alle Länder, alle Inseln. Ich habe dann schon 500 Inseln gesehen, aber dass ich dann muss ja Flugzeuge nehmen. Mhm. Und da war das schwierig, mein altes Fahrrad, das war ja 25 Kilogramm schwer und dann noch das ganze Gepäck. Und dann kam dann plötzlich das Übergewicht. Ne? Du, ich war mal von London aus nach Hongkong. Da sollte ich 340 Pfund nur für das Übergepäck bezahlen. Das Ticket war billiger als das Übergepäck. Ne? Und so habe ich dann irgendwann mal gesagt, so geht es nicht weiter. Wo ist denn das Telefon hier? Moment mal.
Weiß ich nicht. Geh mal ran. Klingelt, ruf dich wieder dein spanischer Kumpel an.
Hallo? Chris? Nicht das Telefon.
Wir brauchen das Telefon. Weiß ich nicht.
Der ist auf dem. Hör mal, guck mal, du kannst doch mal ein bisschen in der Nähe bleiben.
Hier.
Du bist doch mein Butler. Okay, never mind. Wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren dabei stehen geblieben, wie viele Räder, dass du mit einem Rad mit 40 Rad Jahre gefahren bist, über 500.000 Kilometer.
Dann habe ich das erste Mal dann gesagt, Mensch, das da habe ich Schwierigkeiten, auch mit reinzukriegen ins Flugzeug. Vor allem, wenn es kleine Flüge waren. Ich war von Libreville nach Saint-Thomé, so eine kleine Insel. Die haben nur kleine Flugzeuge gehabt. Da passte mein Fahrrad gar nicht rein. Ne? Und da musste mit dem Boot dahin. Und das Boot, das sollte jeden Tag gehen. Da habe ich noch 3 Wochen, 4 Wochen gewartet, auf das Boot, um zu dieser Insel zu kommen. Ne? Auf jeden Fall war das einfach logisch, dass ich versuchte, die Größe und das Gewicht des Fahrrads zu verringern. Und dann kam jemand, der hatte dieses Bike Friday angeboten von einer Firma in Amerika. Mhm. Und habe ich mal angerufen und die haben mir einen sehr günstigen Preis gemacht. Und ich bin dann da auch hingeflogen und habe das abgeholt an der Firma. Großer Empfang mit Fernsehen und alles dabei. Und habe dann mit dem Rad bin ich 6 Jahre lang gefahren und 60.000 Kilometer, etwas über 60.000 Kilometer. Und dann kam Brompton, der Mann, der vertritt Brompton in Spanien und ist zu der Zeit sehr populär in Spanien gewesen, das Fahrrad. Und er hat also den Hebel bei denen gehabt. Ich habe nie mit den Leuten von Brompton gesprochen, aber die haben sich bereit erklärt, meine Fahrten dann zu bezahlen und mir das Fahrrad zur Verfügung zu stellen. Das Brompton ist unheimlich klein und kompakt. Ja. Es gibt kaum ein anderes, das ähnlich ideal ist, aber für viel Gepäck natürlich nicht unbedingt. Ne? Aber dann habe ich das herausgefunden, und dann bin ich die letzten 5 Jahre mit dem Brompton gefahren, auch nochmal 60.000 Kilometer. Ne?
Wahnsinn.
Und es hat sich eigentlich gut gewesen. Und vor allen Dingen, das Wichtige dabei, die haben ja bezahlt.
Ja.
Und die haben das Buch sogar gemacht. Ne?
Ja, cool, dass du da auch so viele coole Partner hast. Also ich glaube, du warst da auf jeden Fall ein Pionier, was das angeht, auch mit der Selbstvermarktung.
Ja, das ist wirklich wahr. Und auch das Buch macht also grundsätzlich positive Berichte darüber und auch das bei Netflix, obwohl ich sage, das ist ja alles Vergangenheit, das ist ja alles, ist ja keine Bewegung drin oder sowas, aber trotzdem, die Leute sind alle begeistert. Ne?
Ja, weil das eine sehr besondere Geschichte einfach ist. Ich glaube, niemand kennt irgendjemanden, der so ein Leben geführt hat wie du, der so viel erlebt hat. Aber ich habe auch, als ich mir die Dokumentation angeschaut habe, dachte ich mir auch, du warst auf der ganzen Welt unterwegs und auch ja über 50 Jahre verschiedensten Kulturen, du hast es gerade auch gesagt mit der Politik und so, auch mit Krankheiten. Es ist ja eigentlich auch der Wahnsinn, dass du das einfach so überlebt hast.
Erstmal, wenn du keine Krankenversicherung hast, dann wirst du nicht krank.
Ja, ist das so?
Dann darfst du nicht krank
werden. Dann darfst du nicht krank werden, das stimmt.
Aber...
Also wie oft in der Doku wurde das...
Unfällen, ich glaube, das ist ja keine Krankheit. Das ist ja...
Ja.
Da hast du halt, wenn du was gebrochen hast, dann kommst du halt, musst du halt warten, bis es wieder zusammenwächst. Ne? Aber ich habe da weiter nichts gehabt. Also bist du dann irgendwann im Alter, die ersten... Also ich habe mich überanstrengen müssen manchmal. Ich bin schlechte Straßen gefahren, auf der Ostküste von Madagaskar. Alle paar hundert Meter, Flüsse von den Bergen haben die Straße weggerissen. Die war gar nicht mehr erkennbar. Du musstest runter in das Tal, also ich stehe so 5-6 Meter tief und das Wasser da durch. Und dann irgendwann abpacken. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, das muss doch zusammen mit dem Gepäck da durchgehen. Und dann runter ging es ja. Aber versuchen wir auf der anderen Seite wieder die Embankment da hochzukommen, überanstrengend. Und immer das linke Bein. Ne, ich kann das Fahrrad nicht auf der linken Seite, das kann ich gar nicht. Kann ich gar nicht machen. Ich muss es auf der rechten Seite. Und das ist dann überanstrengend. Und da fing es an ab der linken Hüfte zunächst. Ne? Die haben Knochen aufeinander geschrieben. Und ja, ich habe da rumgehumpelt ein bisschen. Und dann irgendwann ist das Arthrose, weiß ja, wie das ist im Alter. Und so ist es dann auch schließlich auf die rechte Hüfte gegangen. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, dann geht es da nicht mehr weiter. Ne? Aber da war ich ja da schon hier. Von Paris aus, wo ich hier umgezogen bin, da bin ich ja noch mit dem Fahrrad gekommen. Ne? Ja. Auch noch mit dem alten Fahrrad. Also das heißt, das Brompton, das war dann, also das alte Fahrrad war ja immer noch, wurde noch geschätzt. Und wenn ich zu Ausstellungen fuhr oder so, dann wollten die alle das alte Fahrrad sehen. Einmal bin ich in Deutschland, das erste Mal in Deutschland, habe ich Leute besucht. Und die wollten alle nur das alte Fahrrad sehen. Und dann musste ich mit dem alten Fahrrad noch fahren. Und mitten im Winter, mit 10 Grad unter Null zum Teil gezeltet. Ne?
Boah.
Und, aber
in der Doku kommt es, glaube ich, vor, da wird gesagt, dass du 5-6 Mal fast gestorben wärst, durch schwere Unfälle, auch durch Krankheiten.
Nein, die Möglichkeit
war da. Die Möglichkeit war da. Aber du bist einfach...
Unfälle sowieso. Ne?
Ja.
Du musst, und deswegen ist zum Beispiel der Rückspiegel das Allerwichtigste für mich. Ich muss sehen, und im Notfall musst du halt weg von der Straße. Das ist einfach so. Du hast zwar Anrecht darauf, auf der Straße zu bleiben, aber wenn du tot bist, hast du auch kein Anrecht mehr auf die Straße. Das ist ganz klar.
Ja.
Also das ist, dass man dann irgendwann mal die Situation beherrscht. Ganz kann man das nicht vermeiden, wollen wir mal so sagen.
Du scheinst aber auch, als wenn das dich... Du bist scheinst
innerhalb meines Lebens geworden.
Du scheinst ja niemand zu sein, der sich auch da Sorgen drüber macht oder für den das ein großes Problem ist. Du bist ein sehr positiver Typ, oder?
Ja, ich habe da keine Existenzangst mehr. Ja. Das ist für mich nicht der Fall, weil ich habe verschiedene Methoden gehabt. Wenn es wenig Geld da war, dann wusste ich wieder, wie was anderes funktionierte. Und ich habe Freunde auf der ganzen Welt. Ich habe Adressbücher mit tausenden von Adressen drin. Und ich meine, ich habe den allen versprochen, ich mal besuchen und mal anschreiben. Also zum Teil habe ich jetzt an die 100 Leute, mit denen regelmäßig noch in Kontakt bin. Und die auch jedes Mal, wenn im Moment merken die, dass ich eigentlich ganz gut durchkomme mit den Bürgern und so, dass diese Hilfsaktionen aufhören. Aber da sind Hilfsaktionen dabei gewesen, wo 4.000-5.000 Euro zusammenkamen.
Das ist schön. In
kürzester Zeit. Dann eine Tausender geschickt, dann eine Tausender geschickt. Alle Leute, die, also wenn es sich um, was willst du jetzt machen? Wenn ich was machen möchte, was auch Geld kostet, dann ist Geld gekommen. Ne? Ist auf meinem Konto plötzlich, ich habe plötzlich das Geld gehabt, um auch diese Flüge zu machen und alles. Ne? Also das war dann eine Versicherung, dass man es immer wieder zurückgreifen konnte auf Leute, die wirklich meinen, mich schätzen und mich unterstützen und auch die, also normalerweise haben die was dagegen, irgendwelche Organisationen zu unterstützen oder Bettler auf der Straße zu unterstützen, aber wenn es wert ist und wenn sie das entscheiden, dann geben sie großzügig noch. Mhm. Und ich habe einmal ist dann plötzlich von allen möglichen Ecken das Geld gekommen. Einer hat einen Tausender geschickt, hat einer 500 geschickt, der Lufthansa hat die Augenoperation, ich hatte einen grauen Star, den ich machen musste, hat er bezahlt. Und also ist eine ganze Reihe von Leuten, die größere Summen. Und dann haben wir mal ein Crowdfunding gemacht, wo ich dann die Hälfte zumindest durch, ich habe 100 Anrufe gemacht von hier. Und viele, viele Leute haben sich dann daran beteiligt. Zwar nicht mit großen Summen, aber auch einige mit großen Summen. Ne?
Sehr, sehr menschliche Geschichte auch, dass dir so viel Liebe und Hilfe widerfahren ist.
Aber das muss auch dann das nicht missbrauchen.
Und nee, das auf jeden Fall.
Ist das wichtig, ja, dass du so Zeit hast für Leute. Und das ist ja, wie ich mal sage, das sind die Leute, sind die Menschen, die wichtigsten für mich.
Ja, ja, das sagst du ja auch ganz klar.
Steht einer vor der Tür, was hat der denn hier? Kommt der an und komm rein, kein Problem. Also ich bin sofort drin und ich habe mich.
Du quatschst mit jedem.
Und dann habe ich ein Buch, kann ich schenken? Nö, und die lassen sich nichts schenken. So, und dann auf einmal kommt dann nicht der Preis für das Buch, sondern es kommt ein zehnfacher Preis. Das ist auch passiert, ne? Viele Bücher sind geschickt, ich habe geschickt, die haben anstatt 25 Euro haben sie 100 Euro geschickt. Ne?
Wahnsinn.
Wir wollten noch ein großes Dankeschön rausschicken an alle, die sich bisher schon eine Karte besorgt haben für unsere Podcast-Tour, Radiotour mit 8000 Hertz und uns diesen Sommer, beziehungsweise Spätsommer, Frühherbst, Herbst. Wir sind am 4.8. in Köln auf der Volksbühne, in der Volksbühne und am 29.10. in Frankfurt in der Butch Cup. Wir freuen uns definitiv über alle, die noch Lust haben, sich eine Karte zu besorgen und vorbeizukommen. Und ich sag mal, bis dahin.
Ein Teil in dem Film über dich, der mich ja emotional berührt hat, war, ich habe zwei Söhne. Der eine ist frisch geboren, 2 Monate, der andere ist 2,5. War
jetzt neu geboren.
Ja, ganz neu ist der geboren. Bin zweifacher Papa. Vielen, vielen Dank. Was natürlich klar ist, wenn man so lange weg ist und so viel reist, du hast ja deine Familie kaum noch gesehen und vor allen Dingen deine Eltern.
Die Eltern sind, also meine Mutter ist ganz plötzlich unerwartet gestorben. Ich war im Urwald zu der Zeit. Ich habe das angeboten, nachher, da war sie schon fertig, zurückzufahren. Aber dann mein Vater hat dann gesagt, dann bleibst du aber zu Hause. Und ich habe gesagt, ich bleibe nicht zu Hause, mein Leben ist so. Ja. Und so hat er dann gesagt, dann schick mir doch lieber das Geld. Denn er hat immer das Geld gebraucht, um sein Haus zu verbessern, aufzustocken, 2. Stock drauf, angebaut. Dann hat er das Haus meiner Schwester gegeben, weil ich nicht mehr da war. Und dann hat er gesagt, aber du musst ja auch noch leben, wenn du zurückkommst. Dann hat er wieder ein Annex dran gebaut und sowas. Und so hat er dann zum Teil auch Geld, das ich extra hatte, das ich nach Hause geschickt habe. Er hat ja mein Konto in Kontrolle gehabt und hat zum Teil das Geld auch mit verbaut. Ne? Ja. Aber alles im Sinne, dass ich da irgendwann mal zurückkomme. Ja. Und irgendeines Tages hat der Sohn meiner Schwester hat das Ganze als Plunder bezeichnet und das alles abgerissen. Und da mussten wir uns den Grund und Boden teilen, damit sie den Kredit gaben und dann alles neu gebaut. Alles ist weg noch. Okay. Kurz vorher, wo ich die Sachen nach Hause geschickt habe, haben sie mir die Sachen nach Paris gebracht. Also meine Schwester, naja, was soll ich sagen? Die hat gesagt, wir haben einen Bruder, der ist ein ganzes Leben lang auf Urlaub. Die haben keine Ahnung, was das bedeutet, das Ganze noch. Ja. Das ist eine richtige Arbeit. Und das ist eine richtige Arbeit, die man freiwillig und gerne tun. Mhm. Das ist das Glück, das man haben kann, dass man sich was wählen kann, wo man eine Begeisterung für hat. Du bist fürs Rennen, also das ist natürlich außergewöhnlich, da musst du nämlich außergewöhnlich gut sein.
Dankeschön. Aber man kann ja sagen,
dass du auch eine Unterstützung von deiner Familie gehabt.
Das auf jeden Fall. Ich bin sehr privilegiert groß geworden, hatte auch viel Glück, das weiß ich. Aber das heißt eigentlich in deinem Fall, und ich finde, das kommt auch in dem Film sehr schön raus, dass deine Familie eigentlich deine Freunde sind, wo du gesagt hast, die du immer wieder besuchst und auch, was ich auch so bemerkenswert fand, dass du gesagt hast, dein Fahrrad ist dein Reisepass.
Ja.
In der heutigen Zeit wird man ja auch denken, mit Visa, mit Pass, überall rein und raus. Du bist einfach rumgereist, es hat irgendwie immer alles geklappt.
Das Fahrrad ist äußerst wichtig dabei gewesen. Das hat dann sofort eine sympathische Einstellung erwirkt bei Leuten. Und dann, ich bin noch jemand, der sofort begeistert ist und auf die Leute zugeht. Und also ich habe einfach die Möglichkeit, ich habe einfach, das habe ich so gelernt. Und das hat sich immer ausgezahlt. Und ich habe selten eine Rechnung bezahlt. Ich bin hier in ein Restaurant gekommen, das Fahrrad steht ab, also mal sagen, also in Asien sind offene Restaurants oder sowas, da werden auch andere Sachen verkauft. Da habe ich dann, das Fahrrad steht dann an den Stufen unten und ich habe mir an den Tisch gesetzt, habe Bier bestellt und dann an den Tischen sitzen andere paar Leute und dann so Prost, ja, und die gucken natürlich das Fahrrad und schon bin ich mit denen in Kontakt und schon bezahlen die meine Zeche. Ne? Also ich konnte schon bestellen, was ich wollte. Irgendein anderer Tisch hat die Rechnung übernommen. Und manchmal nicht einmal mir Bescheid gesagt.
Ja.
Ich wollte dann bezahlen und die sagt, der an der Kasse sagt, der ist schon bezahlt. Moment mal, wer hat das bezahlt? Ja, die Leute, aber sind immer da. Sowas passiert auch. Immer wieder, das Fahrrad steht irgendwo und natürlich das Gepäck und die Route. Und dann, ich sitze im Restaurant. Und dann kommt der Mann, setzt sich dahin. Mehr sit down, okay, sit you down. Und ist das dein Fahrrad draußen? Also, und dann ein bisschen geredet. Und ich habe mein Essen bestellt oder was weiß ich. Und dann automatisch wird das bezahlt von jemandem.
Ja.
Oder sogar der Besitzer sagt, it's free for you. Nicht immer natürlich, aber erstaunlich oft. Weil ich zugegangen bin auf die Leute und ein Vertrauen erzeugt habe bei den Leuten. Und ich habe so viel Vertrauen bekommen von Leuten, weil die sagen so, okay, the guy on a bicycle cannot be a bad guy.
Ja, du bist auch, also alleine die Fähigkeit, auf andere so zuzugehen, offen zu sein, das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Ja.
Das merkst du sofort. Ich habe das alles im Augenblick, auch wenn ich meine Broschüren verkauft habe, da muss man immer aufpassen, dass man den einen nicht negliert und den anderen einfach noch nicht Aufmerksamkeit. Also das kann man zu gleichen sein machen, nur um ihn dann so mal zu halten.
Ja.
Und dass du dann zum Beispiel dein Buch oder deine Broschüre an beide verkaufen kannst.
Ja.
Und das gibt es Kettenreaktionen. In einigen Ländern gibt es sowieso eine Kettenreaktion, weil die mithören. Und die sind, also in Lateinamerika habe ich zu viele Leute dabei gehabt. Das ist, ja, dann ist die Polizei gekommen und sie konnte keiner mehr durch. Und die Straßen waren voll mit Leuten, also auf eine Stau und alle wollten gucken, was da los ist. Ne?
Ja.
Ich musste dann weg. Ne? Das, sowas gab es auch noch.
Ach, ey Heinz, ich glaube, ich könnte noch stundenlang zuhören. Du hast so viele tolle Geschichten. Ich würde mal sagen, ich glaube, es gab noch keine Podcast-Folge und wir haben schon über 160 Folgen hier rausgebracht, in der ich so wenig Redeanteil hatte, wo ich einfach nur dir...
Ich lass dich nicht.
Nee, ich höre dir auch einfach super gerne zu. Und ich werde dir auch weiter zuhören, weil langsam würde ich jetzt das Mikro einfach mal ausmachen.
Hast du hier auf die Uhr geschaut?
Die Folge, ja, wir haben jetzt eine knappe Stunde, die Folge ist jetzt zu Ende. Und aber ich bleibe ja noch hier. Das Schöne ist für mich, ich kann noch weiter die Geschichten zuhören, weiter mir alles angucken. Und für die Leute, die jetzt hier eine Stunde am Mikro zuhören durften, die...
Ist ja auch zu lange, ist auch nicht gut. Ne?
So sieht's auch aus.
Der Hendrik, der sagt besonders, 10 Minuten ist genug.
Ich wollte aber nur sagen, alle, die das hören und die Doku noch nicht gesehen haben, ihr könnt die auf Netflix sehen.
Ja.
Man kann auch dein Buch sich kaufen.
Ja.
Ich werde einfach, bei einem Podcast gibt's so Shownotes, da kann ich die ganzen Links reinpacken, dass die Leute dann darauf, das werde ich natürlich machen.
Nicht übertreiben, bitte.
Ah, okay, nicht übertreiben. Und ihr habt es gehört, wenn ihr Lust habt, Heinz mal Gesellschaft zu leisten, ich glaube, wenn man ihm eine Nachricht schreibt und ihr ihm sympathisch seid, einfach anrufen, dann könnt ihr vorbeikommen, dann zeigt er euch das auch alles persönlich. Also
überall kann man das auch, auf Netflix ist die Adressen und alles da. Ich bin nicht empfindlich mit meinen Daten. Ne?
Ja.
Da gibt die Daten nicht weg, ne? Obwohl ich jetzt nach Netflix alle möglichen Spam-Mail bekommen.
Ja.
1 Million und 50 gewonnen. Millionen Erbschaft gemacht in Nigeria. Das ist unglaublich. Also delete.
Also Leute, nicht auf Spam reinfallen. Wir machen jetzt aus und wir haben noch eine gute Zeit. Danke dir, Heinz, für die Folge. Es war sehr schön. Die letzten Worte gehören dir.
Macht mir immer Spaß.
Wenn du noch irgendeine...
Wenn ich über mein Leben reden darf, das ist das Beste, was man irgendwie Leute zuhören. Hey.
Ja. Hast du noch eine letzte Message für die Leute, wo du sagst, das ist dein Tipp für alle, die zuhören?
Immer alles mit Begeisterung tun. Ne? Man soll alles immer mit Begeisterung tun. Dann hat man auch Erfolg. Ne?